Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR 1 Leute, heute Vormittag mit einer Frau, die als Journalistin angefangen hat, die dann gewechselt ist zur Paar- und Beziehungsberaterin und heute Vormittag bei uns ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Eva Maria Zurhorst.
Ja, guten Morgen.
Wir haben vor vielen Jahren schon mal Sendung miteinander gemacht. Ich habe mir drei Aussagen von damals rausgeschrieben und würde Sie, wenn Sie einverstanden sind, fragen, ob das heute noch gilt.
Okay.
Sollen wir anfangen?
Ja, bitte.
Also erste Aussage, alles in einer Beziehung muss auf den Tisch.
Immer noch, oh ja.
Immer noch?
Top number one.
Was passiert, wenn nicht?
Es gibt unsichtbare Wände, die sieht man nicht, aber die merkt man.
Zweite Aussage von damals, Kompromisse sind der schleichende Tod einer Beziehung.
Mensch, ich war damals schon weise. Ja, stimmt, immer noch, unbedingt, weil Beziehung geht nicht um Kompromisse, Beziehung geht um Entwicklung, sonst schläft man ein.
Aber das widerspricht doch allen anderen Beziehungsratgebern, bei denen es heißt, jeder muss kompromissfähig in einer Beziehung sein, weil nur wenn jeder die Ego-Schiene durchzieht, kann es nicht funktionieren.
Nein, das meine ich auch nicht damit. Also um Gottes Willen, die Ego-Schiene, die zerstört die Beziehung. Aber Kompromisse ist, als wenn sie einer Rose sagen, hör mal, versuch doch mal in der Antarktis zu wachsen, das klappt nicht. Sondern worum es schon geht, ist, dass ich herausfinde die ganze Zeit, was ich so brauche, damit ich wachse.
Okay.
Und das ist aber dann so ein Miteinander-Wursteln, würde ich sagen. Und dieses Wursteln, das muss man bis zum letzten Tag, damit das Ding lebendig bleibt.
Wobei, wenn der Klimawandel so weitergeht, wachsen irgendwann auch die Rosen in der Antarktis.
Da haben Sie recht.
Ansonsten, letzte Aussage von Ihnen, Paare trennen sich viel zu schnell.
Mhm. Immer noch.
Immer noch?
Ja, immer noch. Also natürlich gibt es da diese immensen Scheidungsraten und bei den jungen Leuten gibt es so, ich lasse mich gar nicht mehr ein, ich traue mich das nicht. Aber das, was ich damit meine, ist, dass Leute sich trennen, weil sie glauben, sie hätten den falschen Partner. Und ich sage, die Beziehung scheitert nicht an dem falschen Partner, sondern an den Geschichten aus unserer Vergangenheit.
Ja.
Und die Beziehung fordert mich heraus. Das ist so ein bisschen wie Muskelkater. Also wenn ich antrete, wenn ich immer auf der Couch sitze und jogge und dann trete ich an, dann kriege ich Muskelkater. Dann sagt ja keiner, Joggen ist falsch. Ja. Sondern jeder sagt, okay, jetzt musst du ein bisschen üben. Und Beziehung ist auch so, Beziehungskrise ist Muskelkater und jetzt muss ich was üben, nicht gleich weglaufen.
Aber kann man das so apodiktisch sagen, es gibt keinen falschen Partner? Also wenn man sich die Geschichte der gescheiterten Beziehungen anguckt?
Das will ich gar nicht. Ich sage ja nicht, dass es keinen falschen Partner gibt. Nur, dass es einen gibt, mit dem man so ein paar Sachen klären muss. Sage ich. Aber natürlich gibt es Beziehungen, wo ich sage, unbedingt trennen. Das hier ist gruselig.
Was die Paarberatung angeht, in früheren Jahren war es so, da kamen in erster Linie die Frauen mit ihrem Leidensdruck und wenn es gut ging, ist der Mann dann im Gepäck mit dazugekommen. Ja. Gilt das so heute noch oder hat sich da was verschoben?
Da hat sich was verschoben, ganz klar. Also mein Mann, der rennt nur noch so mit so einem Victory-Zeichen rum, weil immer öfter wirklich Männer auch kommen.
Sie machen diese Paarberatung zusammen
genau,
mit ihrem Mann,
genau,
muss man
wir
dazu
machen,
sagen.
Ja, genau, wir machen das zusammen und da hat es ganz klar eine Veränderung gegeben. Es gibt immer noch die, die man am Skype, die Frauen hinter sich herziehen. Aber es gibt immer mehr Männer, die sagen, wir müssen was tun. Wenn ich jetzt nichts tue, dann ist sie weg.
Okay.
Das ist der Satz.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Heute Vormittag mit der Beziehungsberaterin und Paarexpertin Eva Maria Zurhorst, die ein paar Jahre ist es her, als Journalistin angefangen hat. Sie haben wo volontiert?
Ich habe erst beim Remscheider Generalanzeiger volontiert und später bin ich zum WDR gegangen.
Was haben Sie beim WDR gemacht?
Hörfunk,
Radio?
Hörfunk, ja. Ja, das hier, da habe ich reingesprochen.
Okay.
Das war aufregend. Ich habe im Vormittagsprogramm gearbeitet, das war so alles und nichts, vor allem für Frauen.
DPA haben Sie auch gemacht?
Habe ich auch gemacht. Für DPA, da war ich noch ganz jung, durfte ich ein Jahr nach Kairo. Das war ganz aufregend. Ja, ich war als Journalistin in Südafrika. Also mein Journalismus hat mir so, ich komme aus einem ganz kleinen Ort, aus einer ganz einfachen Familie und dieser Journalismus hat mir so die Welt eröffnet und das fand ich spannend.
Spannende Zeiten damals dann in Ägypten und auch in Südafrika,
ja,
politisch
unbedingt.
Gesehen beispielsweise?
Unbedingt. Also in Südafrika, ich war jeden Tag im Township damals, da wo man hier in den Nachrichten immer die brennenden Reifen, die toten Kinder sahen und ich war da wirklich immer und habe unfassbar viel übers Leben gelernt.
Und zu Südafrika haben Sie nach wie vor eine Beziehung, ja, weil Sie ein Hilfsprojekt unterstützen, das sich um traumatisierte Frauen und Kinder kümmert.
Genau, und das tue ich sehr. Ich komme gerade wieder und bin da ganz eng mit einer Frau, die das alles macht, die in einem Township wirklich den Ärmsten der Armen in einem Niemandsland voller Gewalt und 80% Arbeitslosigkeit, immense Drogen, Selbstmordraten, und die Kinder haben Missbrauch, die Frauen haben Missbrauch und Gewalt erfahren, und sie schafft es. Ich habe mit so vielen Menschen da gesprochen, die sagen, das bin ich heute und das bin ich durch diese eine Frau. Und
welche konkrete Hilfe gibt es da?
Mein Mann und ich geben jeden Monat von unserem Einkommen was ab dahin, und ich sammle überall. Also wer spenden will, wir haben eine Seite bei uns, da kann man das ganze Projekt sehen auf unserer Webseite. Rainbows heißt es, und ich auf meinen Seminaren, jetzt gerade habe ich mir wieder eine Aktion, wir geben unsere Bücher her und alles, was wir kriegen, das kriegen die. Also wir machen immer was.
Sehen Sie dann auch des Öfteren vor Ort und gucken sich an, was
immer,
da passiert?
Ich mache da ganz viel mit. Also mein Mann und ich, wie gesagt, und meine Tochter unterstützt da ein Kind. Okay. Mein Mann und ich, wir sind im Projekt, also wir sind immer mindestens zweimal im Jahr unten. Und jetzt sind wir gerade dabei, ein Frauenhaus aufzubauen, haben einen Architekten gefunden, der das mit so Schiffscontainern plant, haben Schiffscontainer von einem Reeder gefunden und bauen das alles weiter.
Was sind die größten Erfolgserlebnisse, wenn man es schafft, dass Frauen, die ganz unten sind oder ganz unten waren, wieder einen Weg zurückfinden?
Also mein Leben war vor diesem Projekt viel weniger sinnvoll als jetzt. Ich kann nur sagen, wenn ich sehe, wie ein Mensch aus Drogen, aus Armut, aus Gewalt zu sich zurückfindet und wieder an sich glaubt, weil ein Mensch ihm Liebe, Ausbildung und Zuwendung gibt, ich weiß nicht, was beglückender ist.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Eva Maria Zurhorst, die als Beziehungsberaterin arbeitet, als Paartherapeutin, angefangen hat als Journalistin, und warum dann irgendwann diesen Wechsel in die Wege geleitet hat, Frau Zurhorst?
Also weil ich immer schon als Journalistin, später habe ich auch nochmal als Managerin dazwischen gearbeitet, immer ging es irgendwie um die Menschen für mich, immer. Und dann merkte ich aber, dass ich sowohl als Journalistin erst recht als Managerin da mit den Menschen und meiner Leidenschaft für sie doch irgendwie an meine Grenzen stieß. Und dann hatte ich eine gruselige Ehe, das ging gar nicht bei meinem Mann und mir. Und dann habe ich mich journalistisch quasi da reingestürzt in das Problem und habe alles durchrecherchiert, was der Mensch so finden kann. Und dann ging eine große Odyssee an Lernen, an Ausbilden, an Herausfinden los. Und kurz vor der Scheidung haben wir dann irgendwie die Kurve gekriegt. Und diesen Monat, in wenigen Wochen, sind wir 25 Jahre verheiratet.
Das klingt ja fast zu märchenhaft. Eine gruselige Beziehung, alles ganz schrecklich. Ja, und dann kriegt man die Kurve, indem man alles auf den Kopf gestellt hat.
Genau. Also ich sag oft, erst recht, wenn ich mich jetzt gerade so frage, 25 Jahre haben wir das da. Die beiden, die damals geheiratet haben, die gibt's nicht mehr. Hm. Die haben wir sozusagen, ich weiß nicht was,
entsorgt.
Ja, so ein bisschen, ne? Durch und überlebt haben wir die. Mhm. Und aus meiner heutigen Sicht kann ich sagen, wir haben einen solchen Lernweg jeder für sich selbst hingekriegt. Also ich habe so viel durch diese Widerstände, alles war schrecklich, und mein Mann hatte eine Freundin irgendwann und ich war das Mutti und alles war unglücklich.
Was mussten Sie lernen in erster Linie?
Ich musste lernen, dass das Wichtigste ist, wenn ich andere Menschen lieben will, dass ich zuerst lerne, mich selbst zu lieben und mich auf einen guten Platz zu bringen.
Und da hatten Sie deshalb Probleme, weil von Ihrer Kindheit her da jetzt nicht so viel Geborgenheit, Liebe und Achtung eine Rolle gespielt haben?
Nee, ich hatte da nicht viel. Und ich hatte auch so als, wie man das Neudeutsch heute nennt, so Role Model, hatte ich, die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder und mutiert. Davor war ich aber eben in unterschiedlichen Ländern und hatte alles Mögliche erlebt. Und ich musste mir meinen eigenen, für diese Eva, die ich da erlebte, die so unglücklich war, musste ich so einen Weg finden, wie die wieder glücklich wird. Und als die wieder glücklich wurde, sagte mein Mann, die ist aber interessant.
Und was musste Ihr Mann lernen, außer dass er sie neue wahrnimmt?
Dass es in einem Menschen doch tatsächlich irgendeine innere Welt gibt. Und das hat ihn so eine Mischung aus beängstigt und überrascht. Und als er notgedrungen, wir haben 3/4 Jahr getrennt gelebt, notgedrungen sich mit sich selbst beschäftigen musste.
Ja, dann hat es funktioniert.
Da kam Kontakt. Also ich konnte quasi, da war überhaupt ein Mensch, den ich mal lieben konnte. Weil vorher war der abgeschnitten von sich.
Die Machtverhältnisse haben sich ein Stück weit umgekehrt bis hin zu dem Punkt, wo das wunderbar schön austariert war? Oder ist das eine märchenhafte Erfindung?
Ne, das ist ein totales Märchen. Also wir streiten uns, wir sind ganz normale Menschen und ich kann anderen Leuten deswegen so gut helfen, weil ich das kenne, nicht aus dem Buch, sondern aus dem Leben, was andere durchleben. Wir wurschteln uns wie andere vor, aber ich kann nur sagen, das wird immer schöner. Das kann ich sagen, aber gewurschtel.
Ihr erstes Buch ist vor plus minus 15 Jahren rausgekommen?
Ja, plus. Plus, bin schon älter.
Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ja. Mal vom inhaltlich und von der inhaltlichen Aussage abgesehen, ein sehr schöner Titel.
Ja, also ich finde auch den Inhalt schön. Ich finde den Titel, der ist mir damals so gekommen. Und, also, und da ist viel dran einfach, das weiß ich. Ich bin jetzt über 20 Jahre Paarcoach und ich weiß einfach, dass das wahr ist.
Parallel zu der Coacherei sind die Bücher gekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt, 6, 7, 8, so in dieser Größenordnung.
Schon, würde ich sagen, über 10, aber ich weiß es auch nicht genau.
Gesamtauflage habe ich jedenfalls gelesen, mehr als 1,5 Millionen verkaufte. Also nochmal, mehr als 1 Million verkaufte Exemplare, Übersetzungen auch in diverse andere Sprachen 17. und Länder.
Ja.
Kommt was rum im Laufe der Zeit?
Ja, also ich bin ja, wie gesagt, Schreiberling. Von Kind an wollte ich das werden. Und deswegen, dass ich schreiben darf, was mir am Herzen liegt, also auch jetzt mit dem neuen Buch, da habe ich das so gemerkt, dass ich das Schreiben meins ist. Mhm. Aber dass ich das, was mir so am Herzen liegt, immer schreiben darf, das ist toll.
Ja, neues Buch, kommen wir noch drauf in der zweiten Stunde. Was Sie auch immer noch regelmäßig machen, ist Paarberatung. Hat sich eigentlich die, sozusagen die Thematik, mit der Menschen zu Ihnen kommen im Laufe dieser Jahre, verändert? Ja. Oder sind es immer dieselben Probleme, mit denen die Leute da zu Ihnen kommen?
Also die Themen sind immer die gleichen und doch hat sich was verändert. Also es gibt, ich sag mal so, die großen Themen sind, dass Dinge passieren, die man, wenn man angetreten ist als Paar, nicht für möglich hält, dass sie passieren können. Also Fremdgehen, oder dass jemand sagt, ich will nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr, dass das plötzlich kommt. Die Themen, damit kommt man natürlich zu uns, aber womit natürlich ganz viele Leute kommen, ist entweder ganz junge Leute, die sagen, hier ist ein Kind gekommen, ich habe das Gefühl, meine Frau ist nicht mehr die Frau, die ich geheiratet habe, oder die Frau sagt, ich kann das so nicht mehr, die Beziehung, oder aber in unser beider Alter, wir vegetieren so vor uns hin. Sex, was ist das? Soll ich das jetzt bis an mein Lebensende tun? Und was sich aber geändert hat, ist, das hat mich, wie gesagt, auch jetzt so bewegt. Also mein Mann macht jetzt das Paarcoaching vor allen Dingen und ich arbeite seit 1,5 Jahren vor allen Dingen mit Frauen in großen Trainings, weil die Frauen, die sind so wie, ich habe keinen Bock mehr. Die sind so wie in so einer inneren Immigration, in einem Maße, wie ich das nie erlebt habe. Die einfach entweder so innerlich die Jalousien runter haben und weiter in Beziehung sind. Oder die sagen, da gehe ich raus, aber ich lasse mich auch auf keinen Mann mehr ein. Und das finde ich so fatal, dass ich gesagt habe, ich muss mir jetzt die Frauen mal vorknöpfen.
Also das ist ja ein dramatischer Befund, dass in einem solchen Ausmaße Beziehungen offenbar von Frauen als komplett unbefriedigend empfunden werden.
Ja, das ist so.
Erklärung?
Oh, die ist nicht so einfach. Also die Erklärung ist sicherlich nicht, Männer sind Vollidioten in Sachen Beziehungen, sondern viele Frauen haben so tief in sich verwurzelt, sich nicht auszudrücken und nicht daran zu glauben, dass das, was sie brauchen, irgendwie richtig sein könnten. Und dann sind die wie die Fische, schwimmen so mit und sagen, der ist doof. Aber so simpel ist es nicht. Der ist nicht einfach doof. Sie müssen ihm das zeigen, was sie brauchen.
Liebe kann alles, das ist der Titel des aktuellen Buchs der Beziehungsberaterin Eva Maria Zurhorst, ist auch das Motto dieser Beratungsgeschichte, die Sie ausschließlich für Frauen machen, ich glaube seit 1 Jahr.
Ja, korrekt? Seit 1,5 jetzt, ja.
Ja. Und Liebe kann alles bedeutet, wenn Sie einverstanden sind, dass wir jetzt auch nochmal den einen Schritt zurückgehen und mit der Liebe zu sich selbst anfangen. Ja. Für wie viele Frauen ist dieses sich eigentlich selber nicht annehmen, nicht akzeptieren, nicht gut fühlen ein fundamentales Problem?
Es ist erstmal kein fundamentales Problem, sondern es ist ein fundamentales Grundgefühl. Die erkennen es gar nicht als Problem, sondern sie glauben, sie sind so aufgewachsen, sie sind so konditioniert, dass ich muss mich opfern für andere. Das ist in ganz vielen Frauen drin. Ich muss mich für die Kinder opfern. Wenn die in der Schule nicht gut sind, muss ich das machen. Und wenn meinem Mann es nicht gut geht und vor allen Dingen meine Herkunftsfamilie, meine Eltern. Und so sitzen sie da, kümmern sich um alle. Ich sag immer, wissen Sie, meine wichtigste Lehrerin ist die Stewardess. Die sagt, setz dir erst die Sauerstoffmaske auf und dann versorgt die anderen. Und die meisten Frauen, die liegen röchelnd am Boden und das ist einfach, und dann glauben sie noch, sie sind gute Menschen und die Männer, die sich um ihren Weg, um ihren Sport, um ihren Job kümmern, sind die schlechten Menschen.
Tun sich diese Frauen mit der Eigenliebe deshalb so schwer, weil das möglicherweise in ihren Augen negativ besetzt ist als etwas Egoistisches?
Absolut, genau. Das haben wir so tief in uns drin, dass das dann egoistisch ist, wenn ich mich um mich kümmere. Und ich möchte Menschen zeigen, dass man ganz viel zu geben hat, dass jeder Mensch wirklich für die anderen eine große Hilfe sein kann, vorausgesetzt, ich sage immer, man muss es mehr so betrachten wie ein Baum mit Äpfeln. Ich muss dafür sorgen, dass ich als Baum in meiner Kraft bin, dann sind die Äpfel gut, meine Kinder, mein Mann, meine Herkunftsfamilie, mein Job. Und die Frauen müssen da wirklich in Zeiten von Emanzipation trotzdem immer noch umdenken lernen.
Was haben Ihnen oder was erzählen Ihnen diese Frauen von ihrer Kindheit und Jugend, von ihrem Elternhaus und von dem, was sie da auch an Gefühlen abbekommen haben?
Genau, das ist das große Thema, was uns leider niemand in der Schule beibringt, dass 80% dessen, was unser Selbstwertgefühl ausmacht, was unser Bindungsverhalten ausmacht, wie wir in Beziehungen gehen, das wird im Mutterleib und in den ersten 3 Jahren geschrieben. Und Frauen haben einfach einen anderen Grundmechanismus en gros. Also ich will das nicht jetzt hier platt machen. Da gibt's große Ausschläge. Aber wenn wir en gros reden, haben viele Frauen von Kind an, ein Kind versucht immer für Ausgleich zu sorgen in irgendeiner Form, für Liebe. Und wenn das da zu Hause nicht funktioniert, dann fangen Kinder an zu tragen oder zu rebellieren oder einzeln zu schreiben oder krank zu werden. Und viele Frauen tragen bis heute und glauben, wenn sie das alles austarieren, wird's besser. Es wird aber nicht besser.
Welche Folgen hat Lieblosigkeit? Ich erinnere mich an eine Sendung lange her, die ich mal gemacht habe mit einem Kollegen, der Mörder interviewt hat. Der hat festgestellt, diese Mörder kamen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, haben die unterschiedlichsten Dinge erlebt. Es gab eine einzige Gemeinsamkeit, das war ein Großwerden im Elternhaus in vollkommener Lieblosigkeit.
Ja, ja. Also ich kann wirklich, wenn Paare bei mir sitzen oder auch eben jetzt Frauen, ich kann ziemlich deutlich für mich erspüren, dass jemand, der heute nicht gut für sich sorgen kann, da sehe ich einfach die Geschichte durchscheinen. Und es ist einfach so, jemand, der als Kind nicht einen stabilen Selbstwert erfahren hat, der tut das. Aber was ganz wichtig ist, ich muss nicht das Opfer meiner Kindheit sein. Das ist ganz wichtig. Es gibt Wege, um da rauszukommen.
Die Frauen, mit denen Sie zu tun haben, empfinden Männer mehrheitlich als langweilig und eindimensional.
Das hört sich schrecklich an.
Ja, das hört sich schrecklich an und eigentlich ist es auch schrecklich.
Ja, also mir ist es immer an dem Punkt ganz wichtig. Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, um Männer in die Pfanne zu hauen und zu sagen, ey, ihr Deppen, sondern ich habe es geschrieben, um deutlich zu machen, da herrscht ein Klima unter den Frauen, was sie dann so in Freundinnengesprächen verarbeiten, in diesem, oh, mein Kurt, ja, mein Thomas auch, was zu nichts führt. Und dass Männer immer weiter dicht machen an so einer bestimmten emotionalen Stelle, führt auch zu nichts. Mir geht es darum, ich bin mit 1000 Frauen, es hat mich selbst überrascht, ich habe sozusagen gesagt, ich will ein Projekt machen, ich will mit euch was ausprobieren, dass ihr selber in eure Kraft, in eure Liebe kommt. Ich starte das jetzt im Januar wieder und dass die Frauen kapieren, wenn ich mit mir in meinen Saft komme, dann ist es für meinen Mann attraktiv. Und dann kann ich ihm sagen, du, das will ich leben, ich lade dich ein, aber dann muss ich eben auch sagen, das da mache ich nicht mehr länger mit, da braucht es eine große Klarheit. Und meine Erfahrung ist mit Männern, dass sie, wenn da etwas ist, was de facto anziehend ist, de facto für sie gut ist, dass sie sich bewegen. Aber Männer kann man nicht umerziehen. Männern kann man auch nicht umjammern. Männern kann man auch nicht mit Psychobüchern zu irgendwas bewegen. Und man kann sich auch nicht für sie aufopfern. Klappt alles nicht.
Also, wenn Sie sagen, Umerziehung klappt nicht, das ist aber, verzeihen Sie, aus meiner zarten Beobachtung meiner Umwelt
das
etwas,
gängige Mittel.
Was relativ oft versucht wird, dass sich Frauen mit Männern einlassen, deren vermeintliche Defizite sie sehr genau sehen und dann denken, wenn der erstmal bei mir ist, dann modelliere ich ihn neu.
Aber das klappt nicht. Also das sind erwachsene Menschen und die kann man überhaupt nicht umerziehen und auch nicht umbacken oder ummodellieren, sondern worum es geht ist, das ist, wie gesagt, das ist wie Sport oder ein Instrument lernen, dass zwei Leute kapieren, also wenn der eine weiter mauert und der andere weiter klammert, das Ding hier die nächsten 25 Jahre wird furchtbar.
Kann es nicht sein, dass auch wenn es banal klingt, die Anerkennung der eigenen Unterschiedlichkeit oder der Unterschiedlichkeit deiner Beziehung ganz wichtig ist?
Absolut, die ist auch ganz wichtig, weil beide, und diese unterschiedlichen Kräfte, wenn man die anfängt zu würdigen, die braucht es. Wenn der andere ein geklontes Ich wäre, das wäre grauenhaft. Also ich kann nur sehr persönlich sagen, mein Mann ist so anders als ich. Und dadurch, dass ich 25 Jahre mit ihm da vorangehe, weiß ich einfach, oh, es gibt ganz andere Wege, wie cool ist denn das?
Ja, aber jetzt muss man auch nochmal dazu sagen, vor 20 Jahren fanden Sie diesen Mann ganz grauenhaft und jetzt finden Sie ihn ganz toll.
Ja, weil damals habe ich gedacht, ich bin zum Beispiel sehr ordentlich und er war immer so einer, der alles hinschmiss. Und da habe ich gedacht, okay, also das ist schlecht und das ist gut.
Ja.
Heute weiß ich, dass ich durch, wie mein Mann mit Dingen umgeht, einfach ein paar Sachen lässiger sehen kann.
Okay.
Und diese Lässigkeit, die hat mir enorm viel Zuwachs in meinen eigenen Möglichkeiten geschafft. Darum geht's.
Wenn wir über die Männer in Beziehungen reden oder geredet haben, bei manchen Hörern, männlich, ist es so angekommen, als hätten sie ein Männer-Bashing betrieben. War das in Ihrem Sinne
nein,
so?
Nein, gar nicht, wirklich. Also ich bin bei meinem allerersten Buch, damals, liebe dich selbst, ist es egal, wenn du heiratest, da kannte mich keiner und da habe ich diesen armen Verleger belagert und habe gesagt, es müsse aber auf das Cover ein Bappa, wo draufsteht, auch für Männer. Und so sehe ich das bis heute. Für mich es geht Liebe nur mit Männern und Frauen und ich überlege nur in all den Jahren immer neue Wege, wie das Ding denn aufgehen kann.
Es gab ja übrigens auch mal einen frauenbewegten Autoaufkleber, ich bremse auch für Männer.
Nochmal, Männer, das ist mir so wichtig. Männer haben genauso ein großes fühlendes Herz wie Frauen. Die tragen genauso viel Liebe in sich wie Frauen. Nur ehrlich gesagt, Männer sind viel schrecklicher konditioniert über die Jahrhunderte als Frauen. Denen ist ja wirklich das Fühlen und das mit ihren Gefühlen sein ausgetrieben worden. Und ich weiß, dass viele Männer darunter leiden, weil sie ein großes Herz haben.
Ja.
Und nicht wissen, wie sie das Ding da an die Frau bringen sollen.
Das Problem ist, bei Ihrer Diagnose, was Männern des Jahres 2019 vielleicht auch aufstößt, ist, wir haben uns doch geändert. Wir kümmern uns um die Kinder. Wir tragen nicht nur den Müll raus. Wir putzen auch das Bad und die Toilette. Und im Übrigen sind wir doch alle schlussendlich auch Frauen. Verstehe.
Jein. Wissen Sie was? Das Problem ist nicht, dass Männer keine Frauenversteher sind. Das Problem ist, dass Männer keine Männerversteher sind. Das ist das Problem.
Das verstehe
dass
ich nicht.
Ganz viele Männer sich selbst nicht kennen. Dass sie so viele Mechanismen haben, um Angst, um Unsicherheit, um Verletzlichkeit rumzuschiffen. Aber die Nähe in Beziehungen entsteht nur, wenn man die Tür vor dem Herzen aufmacht und dann ist man verletzlich, dann ist man nahbar, dann ist man unsicher und damit umzugehen, live vor einer Frau, das ist der Job.
Wenn wir, so jetzt sind wir wieder bei dem Problem, bei dem wir schon mal waren, da haben wir eine Tür, die mehrfach verschlossen ist und gut gesichert ist und Sie wollen die Tür aufkriegen.
Ja, weil mit einer gut gesicherten Tür kommen Sie nicht in Freiheit. Wenn Sie in Beziehung wollen, muss die Tür aufgehen, sonst verkümmert jede Beziehung. Dann können Sie Fernsehen gucken. Aber Beziehung und auch wirklich ein Riesenthema Sexualität auf Dauer geht nicht als Vergnügung oder als Sport. wenn Sex auf Dauer nährend sein soll, dann braucht der ihr Herz. Ein Männerherz genauso wie ein Frauenherz. Und deswegen müssen Männer echte Helden sein und diese komische Tür vor ihrem Herzen da mal aufmachen.
Frau Zuhorst, Sie haben für Ihr aktuelles Buch sich verschiedene wissenschaftliche Studien angeguckt, die sich mit dem Thema Liebe beschäftigen. Mhm. Also wissenschaftlich meine ich naturwissenschaftlich, was in Menschen hormonell, so wie auch immer, los ist. Was war so die frappierendste oder eine der frappierendsten Studien, die Sie da sich angeguckt haben?
Also sagen wir mal so, ich habe immer wieder erlebt, dass ein Mensch, der in sich irgendwie, der sich, sagen wir mal ganz banal, der sich cool findet, der hat relativ coole Erfahrungen auch mit anderen, ganz irdisch. Aber die Wissenschaft und wirklich völlig egal, ob jetzt Neurowissenschaften, Epigenetik, erkennt die Liebe immer mehr an als eine messbare Kraft. Das heißt, wenn ich in einem Gefühl von Liebe bin, dann macht es was mit meinem Gehirn, dann macht es was mit meinen Zellen, dann macht es sogar was mit meinen Genen. Und das fand ich so spannend, dass wir, wenn wir lernen, dass, also mein ganzes Buch dreht sich darum und auch meine Arbeit letztes Jahr mit den 1000 Frauen dreht sich darum, dass wir eine Entscheidung für Liebe treffen müssen. Dass es 1000 Umstände da draußen in der Welt, in meiner Beziehung, in meiner Kindheit gibt, die mir sagen könnten, ja, ich darf mich scheiße fühlen. Aber dass ich eine Entscheidung treffe, egal wie die Umstände sind, ich entscheide mich für Liebe.
Aber diese Entscheidung trifft doch jeder von uns jeden Tag. Ich liebe entweder mich selbst oder meinen Partner, meine Partnerin, meine Kinder, meine Freunde, wen auch immer.
Nee, die Entscheidung treffen wir nicht, weil wir werden sozusagen aus Gewohnheit gedacht. Jeder Mensch denkt am Tag 60.000 Gedanken. Und die werden aus diesen alten Programmen, aus unserem Unterbewusstsein sozusagen gespeist, als ob wir morgens unseren Bildschirm hochfahren. Und dann geht es los. Aber wir denken die nicht. Die laufen durch uns durch und die sind tendenziell, man geht davon aus, wissenschaftlich 70-80% negativ. Das ist dieser Grund, dieses Grundrauschen, dieses Grundgenörgel.
Ein deutsches Problem übrigens?
Nee. Stellen Sie mal vor, ich würde jetzt so die ganze Zeit sagen, Mensch, ist das schön mit Ihnen und toll und ich bin so glücklich. Und dann würden Sie denken, ah, die einen an der Waffel. Ne? So, und eigentlich wäre das, wenn Sie an Kinder denken, die rennen so rum. Mhm. Ne? Und das ist super gesund. Und die Erfahrung ist einfach, wenn ich einen Gedanken denke, der macht reale Materie, der erschafft Moleküle, der geht durch mein Nervensystem und der macht mir Gefühl. Und
wobei es außerordentlich schwierig ist, sich in diesen Zustand wieder zurückzubeamen.
In diesen kindlichen?
Ja.
Also wir werden nicht wieder Kinder sein, aber wir können Entscheidungen treffen, die heißen, ich höre auf mit diesen alten Geschichten, mit diesem Gejammer über früher, mit den alten Kamellen und hat er nicht und warum hat er und damals hat er auch nicht. Ich höre auf, mich den ganzen Tag runterzumachen. Ich treffe morgens früh die Entscheidung, mich auszurichten.
Okay.
Und das kann ich jeden Tag tun.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Ich Ihnen auch. Viel Liebe.
Das war's. Danke, gleichfalls.
Eins gehört. Yes.